Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Schriftstellerin und Journalistin Elke Schmitter. Willkommen im Studio.
Willkommen. Vielen Dank.
Ja, wir sortieren wie immer die Themen des Tages. Erschließt sich vielleicht nicht sofort, warum ich Sie zu Beginn mal frage: Waren Sie schon schwimmen heute?
Heute noch nicht, leider.
Aber ich sehe in Ihren
Augen. Das nächste Freibad ist zu weit entfernt.
Ich sehe, Sie wissen, auf welches Thema ich abziele, dass es nicht für ein intensiveres Gespräch in diese Sendung geschafft hat. Die Schließung von vielen Bädern jetzt eventuell wegen der Energiekrise, und das halten Sie für schwierig, wenn man es mal gelinde ausdrückt.
Ja, weil das ist so ein Ort, also ich glaube, die viele Menschen haben Erinnerungen daran, in jedem Lebensalter, wie sie das genutzt haben, und das ist einer der Orte in Deutschland, an denen sich milieuübergreifend, generationsübergreifend, hintergrundübergreifend Leute begegnen. Und zwar nicht zum Zwecke des Konsums, sondern zum Zwecke des Vergnügens. Und viele Kinder verbringen schlichtweg ihre Ferien, ihre Sommerferien im Freibad, weil was anderes gar nicht finanziell möglich ist. Und ich finde, es gehört zur Daseinsvorsorge dieses Staates, das zu halten, unbedingt.
Das muss Priorität haben. Für uns beide vielleicht auch nicht so diskursiv, weil ich da ganz bei Ihnen bin. Deswegen konzentrieren wir uns auf die anderen Themen. Hat mit Energiekrise natürlich zu tun, die Schließung der Freibäder. Energie spielt bei uns heute auch eine Rolle. Die Energiereisenden, so nenne ich sie mal, Scholz und Habeck, sind in Kanada. Gleich schauen wir aber erstmal auf das traurige Thema Rostock-Lichtenhagen, 30 Jahre nach den Krawallen dort. Vor 30 Jahren eskaliert in Rostock-Lichtenhagen der Fremdenhass. Am Abend des 22. August 1992 versammeln sich vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus rund 2000 Menschen, viele von ihnen Anwohner des Stadtteils. Das Sonnenblumenhaus ist die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes. Ja, und dann fangen Jugendliche an, Steine zu werfen. Später werden es Molotow-Cocktails. Anwohner applaudieren. Am Ende brennt das ganze Haus. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ums Leben gekommen ist. Politik und Polizei komplett überfordert. Die Journalistin Elke Schmitter ist bei mir. Frau Schmitter, als ich mich heute vorbereitet habe, habe ich natürlich noch mal ganz viel gelesen und Videos geschaut. Ist mir noch mal so eine richtige Gänsehaut gekommen. Wie furchtbar das damals war. Wie erinnern Sie diese Ereignisse?
Auch. Also ganz entsetzlich. Zumal man sagen muss, es war mit Ansage. Es kam nicht aus dem Nichts. Es war in der Rostocker Zeitung zwei Tage vorher ein Interview mit jemandem, der gesagt hat, wir werden hier aufräumen.
Mhm, aus der Zeitung auch.
Genau. Also es war mit Ansage, das war das eine. Das zweite war, es war im Grunde genommen so eine anthropologische Erschütterung. Also dass Menschen, denen niemand etwas tut, die nicht bedroht sind, dass sie da stehen und klatschen, wie andere Menschen in Schock versetzt werden, wie Kinder weinen, das ist so unfassbar gewesen. Das hat mich, muss ich sagen, auch also elementar erschüttert. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich ist. Und das Dritte ist, dass ich sagen muss, das war ein Staatsversagen in einem Ausmaß, es war beispiellos. Und das hat mich auch erschüttert, also auf beiden Ebenen.
Das war ja vor allem das Unfassbare, dass man sagen muss, das Ganze hat 3 Tage gedauert. Ja. Das ist aus heutiger Sicht auch so absolut unbegreiflich.
Ja, also für mich gab es da nur einen Vergleichsmaßstab, nämlich die Vereinigten Staaten, die ja genau wie wir föderal organisiert sind und darauf wahnsinnig viel Wert legen. Und die 1957 unter Eisenhower und 1962 mit JF Kennedy tatsächlich Staatstruppen, das Militär der USA in die Südstaaten geschickt haben, um gegen Pogrome vorzugehen und die zu bändigen, also rassistische Pogrome. Und das wäre in Lichtenhagen genau sinnvoll gewesen. Das wäre angemessen gewesen. Und dass das über Tage nicht funktioniert, dass man sagt, na, leider ist die lokale Polizei überfordert und wir wissen auch nicht, was man jetzt tun soll, das ist wirklich desaströs und unfassbar beschämend.
Die Frage, die seit diesen 30 Jahren natürlich diskutiert wird, was hat man daraus gelernt? Kann sowas wirklich nie wieder passieren? Wir hören mal die Integrationsbeauftragte des Bundes, Rehm Alawali Radova.
Das rassistische Pogrom in der Form wäre heute nicht mehr möglich. Die Sicherheitsbehörden sind ganz anders aufgestellt. Die Zivilgesellschaft ist jetzt viel stärker und viel lauter gegen Rassismus. Und auch die Politik hat sich Gott sei Dank verändert.
Ja, sehen Sie das auch so? Überwiegend positiv?
Es fällt mir schwer, in dem Zusammenhang überhaupt irgendetwas positiv zu sehen. Ich will ihr gerne glauben. Andererseits finde ich, wäre es nach wie vor sinnvoll, wenn die Polizei ihre NSU-Verstreckungen aufarbeiten würde. Das ist bisher immer noch nicht hinreichend passiert. Also da ist strukturell jede Menge zu tun. Und ich finde, es reden auch immer noch viel zu häufig die Nichtbeteiligten. Und man sollte viel mehr die zu Wort kommen lassen, die Gewalt erlebt haben, weil die wissen nicht nur, wie es sich anfühlt, sondern auch, wie es sich vorbereitet hat.
Wenn man mal ein bisschen abkommt von Lichtenhagen, politisches Bewusstsein ist sicherlich da, würde ich sagen. Vor allem seitdem, ich würde auch sagen, dass das so in dieser Form nicht mehr passieren kann. Aber dieses Stichwort von ihr Zivilgesellschaft ist lauter geworden. Da frage ich mich immer, wir reden ja immer wieder drüber, auch Chemnitz in der Vergangenheit, was passieren muss. Jetzt war ich zum Beispiel jahrelang direkt nahe Lichtenhagen im Urlaub mit einem Nicht-Deutschen. Und ich muss sagen, vieles ist nicht gut, auch 30 Jahre danach. Ich habe selber wahrgenommen, bewegt sich auch immer so in Lauerstellung. Also es fängt damit an, man wird in Cafés nicht bedient, man steht ständig im Fokus. Habe aber auch selber gemerkt, dass meine Vorurteile umgekehrt so groß sind, wenn man dann ins Gespräch gekommen ist, also dass das nicht auf jeden zutraf. Ja. Also sprich, in der Zivilgesellschaft oder dieser Dialog, über den wir immer wieder reden, zwischen Politik und Zivilgesellschaft, vor allem in schwierigen Regionen, da muss doch immer noch viel mehr passieren, oder?
Sehr, sehr viel mehr. Ich bin ja im Kuratorium der Taz-Panther-Stiftung, die diesen Preis für Zivilcourage vergibt jedes Jahr. Und es sind über 10 Jahre immer dieselben Themen, nämlich rechte Gewalt, also die Jugend, die alleine gelassen wird damit, dann Zentren, die geschlossen werden, weil speziell in der Jugendarbeit ist es so, das ist immer fakultativ, das ist das Erste, was der Stadtrat oder der Gemeinderat dicht machen kann, weil es so, es muss nicht sein unbedingt. Und dann zerfallen Strukturen, wo Jugendliche vor allen Dingen sich einfach sinnvoll beschäftigen können. Und da wird, finde ich, viel zu wenig getan. Da könnte ich nur an dieses wunderbare Heimatministerium erinnern, was wir haben.
Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind gemeinsam auf Reisen heute. 13 deutsche Topmanager sind auch dabei, und zwar in Kanada. Politisches Ziel, Kanada als strategischen Wirtschaftspartner zu gewinnen, um unabhängiger zu werden von russischen Rohstoffen. Die Schriftstellerin und Journalistin Elke Schmitter ist bei mir. Gedanke, der uns heute Morgen kam, als erstes wieder mal auf Energiereise, aber diesmal eine moralisch vertretbare, auf der Suche bei den Guten, nicht Katar, sondern Kanada.
Ja, klar, das ist das Erste, was man denkt, dann doch lieber freundlich lächeln in Kanada, als eine halbe Verbeugung für irgendeinem Scheik zu machen. Klar, logisch, das freut einen erstmal, aber das wichtige Thema dahinter ist damit ja noch nicht berührt.
Kanada zeigt vor allem auch, so einfach ist das ja alles nicht, hat wirtschaftlich viel zu bieten, was Russland auch hat, verlässliche Demokratie, das ist das Schöne. Flüssiggas wäre da, ist aber noch nicht möglich zu transportieren, weil eben Pipelines und Terminals fehlen über den Atlantik. Deswegen geht es jetzt erstmal um die Wasserstoffproduktion. Mühselig, sich unabhängig zu machen von russischem Gas, ne?
Ja, alles mühselig, und natürlich ist eine Partnerschaft mit einer Diktatur, hat immer den Vorteil, dass man sich nicht damit rumschlagen muss, ob es innenpolitische Probleme gibt bei der Energiegewinnung, zum Beispiel beim Fracking. Und damit ist in Kanada natürlich immer zu rechnen, eben weil es eine Demokratie ist, ist sie natürlich störanfälliger, weil verhandelt wird. Bei jedem Umweltproblem wird diskutiert, wird es unter Umständen Widerstand geben. Und das Entscheidende, was man sich wünschen würde bei dieser Kooperation, wäre ja, dass man sagt, wir kommen wirklich weg von diesem fossilen Dilemma und suchen nicht immer neue Partner, wie beispielsweise Senegal, die uns sozusagen das abnehmen. Weil dann damit exportieren wir die Belastung ja nur.
Das Problem ist aber eben auch, dass es alles irgendwie schnell gehen muss. Der Herbst steht bevor, der Winter steht bevor und keiner möchte hier frieren.
Ja, wobei ich diese martialischen Geschichten mit diesem wir frieren auch wirklich falsch finde. Also das kann man doch auch anders formulieren. Man kann doch die Leute anders darauf einstimmen, zu sagen, ja, bestimmte Dinge werden jetzt schwieriger und lass uns überlegen, wie das geht. Anstatt... Ich finde diese Ansprache auch von Scholz in dem Zusammenhang zu sagen, ja, wir lassen niemanden allein. Ich wünsche mir eine erwachsenere Ansprache zu sagen, es gibt die und die Probleme und wir müssen gucken, wie wir hier rauskommen. So. Und dass niemand frieren und verhungern wird, dürfte man wohl voraussetzen können.
Ja, aber wie kommen wir jetzt Ihrer Meinung nach raus aus der Energiekrise? So leicht ist das ja nicht. Die in Anführungsstrichen Schurkenstaaten haben immer noch am meisten Bodenschätze. Also wenn man es wirklich moralisch vertretbar machen will, wird es schwierig, sich von Russland unabhängig zu machen, oder?
Naja, also jetzt für den ersten Moment fände ich es schon mal nicht verkehrt, wenn einem plausibel erklärt würde, warum Spanien es mit so einer Übergewinnsteuer hinkriegt, kurzfristig sich auch Luft zu verschaffen und warum es in der Bundesrepublik nicht geht.
Das kann ich sogar beantworten. Erstmal, weil die nämlich eine andere Gesetzgebung haben, okay. Steuergesetzgebung. Das müssten wir hier erstmal ändern. Wäre natürlich auch hinzukriegen, aber nicht so schnell. Italien eben auch. Das wird immer genannt und Christian Lindner freut sich in dem Zusammenhang, weil er das Wort nicht mehr hören kann.
Ja, aber es gibt so viele Dinge, die man jetzt tun kann. Ich meine, wie lange reden wir über das Tempolimit? Wir sind das letzte Land in Europa, was das irgendwie nicht hat. Warum geht das nicht? Warum wird über so einen albernen Punkt so unendlich lange geredet?
Werden wir aber, glaube ich, noch länger drüber reden. Die Journalistin Elke Schmitte am Deutschlandfunk Kultur. Die ehemalige Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, beschäftigt weiter Politik und Medium, vor allem aber auch den Rundfunk Berlin-Brandenburg selbst. Es geht weiter um Geldgier, Machtmissbrauch und die Frage nach den Konsequenzen. Und deshalb berät der Verwaltungsrat des Senders heute über die Auflösung des Vertrages. Und da geht es auch nochmal, das finden manche schon eine Zumutung, um eine mögliche Abfindung und die Frage von Pensionsansprüchen. Kaum ein Tag, wo wir nicht Neues erfahren über fragwürdige Vorgänge und Beziehungen in der RBB-Führungsetage. Was jetzt dazu geführt hat, dass am Wochenende die gesamte ARD auf Distanz zum Rundfunk Berlin-Brandenburg gegangen ist und ihm klar das Misstrauen ausgesprochen hat. Wir hören den ARD-Vorsitzenden Tom Buro.
Wir müssen einfach feststellen, dass die Lage sich ja nicht stabilisiert. Normalerweise nach dem Rücktritt der obersten Verantwortlichen oder obersten Verantwortungsträgers beruhigt sich die Lage. Aber das ist hier nicht der Fall. Es wird immer unruhiger, immer unstabiler. Und für die ARD wird es auch immer unstabiler. Und das ist das, was uns betrifft als ARD. Wir können nicht mehr verlässlich sagen, stimmt das, was wir für die ganze ARD behaupten? Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann müssen wir jetzt das auch mal sagen.
Die Journalistin Elke Schmitter ist bei mir. Das war die erste Meldung der Tagesschau am Samstag. Sowas hat es noch nie gegeben. Jetzt kann man sagen, gut und richtig. Da wird ein klares Signal gesetzt. Man könnte aber auch sagen, da lässt die ARD den RBB im Stich. Wozu tendieren Sie?
Ich tendiere zum Zweiten. Ich finde, das hat doch was sehr Durchsichtiges zu sagen. Guck mal, jetzt können wir hier eine Person aussortieren, die sich persönlich etwas zu Schulden kommen lassen, aber das aufgrund von Strukturen, die ja bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern leider, muss ich sagen, als Fan des Öffentlich-Rechtlichen, und zwar nicht nur wegen des Programms, sondern aus politischen Gründen. Es gibt viele Beispiele dafür, wie eine Gesellschaft auch zerfällt. Wir sehen Amerika, wenn das sozusagen komplett den Privaten überlassen wird. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Wir brauchen öffentlich-rechtliche Medien. Wir brauchen gemeinsame Basis, auch der Faktenkommunikation. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, da nicht nur über Personen, sondern über Strukturen zu reden.
Wissen Sie, was mir heute als erstes eingefallen ist? Ich bin sonst gar nicht so bibelfest, aber direkt Johannesevangelium. Sie wissen, auf welchen Satz ich habe. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also vielleicht kann man in dem Fall auch so die christlichen Werte so ein bisschen bemühen und nochmal überlegen, wie es gemeinsam geht. Das fordert heute auch der Rundfunkrat Pinky ein, der den RBB tatsächlich im Stich gelassen fühlt und sagt, es braucht Solidarität und nicht so eine Ansage.
Ja, es braucht vor allen Dingen die Trennung zwischen eben einer Verfehlung einer einzelnen Person und der Frage, wie ist es möglich, wie kann das sein? Und ich finde auch die Details, die da diskutiert werden, zu sagen, naja, da diese berühmten Massagesitze, okay, das ist halt ein Dienstwagen, aber Ulrike Herrmann hat darüber sehr, sehr klug in der Taz geschrieben und gesagt, das Problem ist eigentlich das Dienstwagenprivileg und der RBB hat ökonomisch absolut vernünftig gehandelt, das in Anspruch zu nehmen, weil sie 75% Rabatt der Firma Audi bekommen, die sowas aber natürlich auch macht, weil es sich wahnsinnig gut anfühlt, in so einem dicken Schlitten durch die Gegend zu fahren. Mhm. Und dann ist das Dienstwagenprivileg, wird auf einmal auch anders betrachtet von den Leuten, die diese Privilegien nutzen.
Wobei das Auto, glaube ich, noch das kleinste Problem ist. Und wir natürlich mittlerweile nicht nur über eine Person, sondern schon ein paar mehr Personen reden. Aber diese Reaktion von Tom Buro, kann man schon sagen, zeigt auch so ein bisschen die Nervosität in der ARD, ne?
Ja, aber Tom Buro hat doch damals den Satz geprägt, morgen ist ein neuer Tag und man sollte vielleicht mit Tom Buro auch mal über heute und über gestern reden. Ne? Denn die Situation, in der er heute ist, unterscheidet sich überhaupt nicht von der von Frau Schlesinger, was die grundsätzlichen Strukturen betrifft. Er verdient auch noch ein erkleckliches mehr als sie. Auch das ist ein Punkt, finde ich, über den man reden muss. Aber ich würde mich nicht immer an dieser Geldfrage aufhalten. Trotzdem finde ich das Privileg einer solchen Position, die absolut krisensicher ist und absolut risikofrei, das sollte sich irgendwie anders ausdrücken als auch nochmal das Spitzengehalt eines Managers inklusive Pensionsberechtigung.
Ich tendiere dazu. Muss aber auch feststellen, dass es ja jetzt nicht so ganz einfach ist, die Rolle zu finden. Wir diskutieren das ja auch immer wieder, weil wir ja letztendlich auch dazugehören. So zwischen klarer Positionierung in der Sache und Hinterfragen des ganzen Systems. Das ist schon so eine Gratwanderung jetzt im Moment, ne, für alle ARD-Beteiligten.
Das verstehe ich nicht.
Inwiefern man sich selber kritisch äußert zu bestimmten Vorgehen, abseits, also zur ARD insgesamt oder auch zu Patricia Schlesinger, nicht wissend, was überall vielleicht noch hervorkommt. So detailliert kennen ja die einzelnen Journalisten nicht unbedingt die Strukturen der ARD-Führungsetage.
Das stimmt, ne? Aber was doch jetzt inzwischen rausgekommen ist, ist, dass die Gremien und zwar insgesamt überfordert sind damit, weil es normalerweise Ehrenamtliche sind, die einfach Positionen haben, denen sie nicht gerecht werden können. Das ist also eins, deswegen meine ich, man muss wirklich darüber reden, wie können die Sender ihre Aufgabe wahrnehmen und kontrolliert werden, so dass es funktioniert. Und das hat offenbar nicht funktioniert. Und dass es jetzt gerade beim RBB aufgeflogen ist, halte ich für Zufall.
Wie können Sie denn, was glauben Sie? Haben Sie eine Idee?
Also man müsste diese Gremien anders ausstatten und man müsste sie anders sozusagen bestücken. Der Staat hat da auch Handhabe, weil es ja seit, ich glaube, 2020 ein neues Rundfunkgesetz gibt. Also man müsste das tatsächlich nachjustieren, wie da gearbeitet wird, wer guckt hin, wer kontrolliert die Intendanz.
Da gibt es ja auch schon die Forderung, dass im Rundfunkrat zu viel Ehrenamtliche sitzen, die letztendlich überfordert sind, dass es dafür ein extra Budget geben soll, von außen Leute einzukaufen. Da bin ich allerdings auch schon wieder hellhörig geworden, weil wir wieder über mehr Geld reden, das in Strukturen gezahlt wird.
Ja, und trotzdem denke ich an ein Controlling, was sozusagen nicht aus dem Haus kommt, ist offensichtlich nötig. Ein weiterer Punkt, ich habe dann mal...
Was der Rundfunkrat ja eigentlich sein sollte, da sitzen ja Ehrenamtliche aus allen.
Aber faktisch kann er seine Arbeit offenbar nicht machen. So. Und zweitens, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die in diesen Anstalten arbeiten oder für sie arbeiten, und das wirklich Beschämende ist, dass sie sagen, seit vielen Jahren werden die Produktionsbedingungen für diejenigen, die den Content machen, immer schlechter. Und gleichzeitig ist die Absicherung für die oberen Etagen, sowohl die Ausweitung dieser sogenannten Mittelmanagement, das findet immer mehr statt, und gleichzeitig ächzen die eigentliche Arbeit machen, also das, was wir sehen und hören.
Und trotzdem muss man auch mal sagen, Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, die ARD als solche in Frage zu stellen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja auch falsch. Was wäre letztendlich die Nation ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ohne diesen allgemeinen Auftrag, ohne den Anspruch auch die Demokratie letztendlich zu vertreten, oder?
Ja.
Also wenn man sich anschaut zum Beispiel, dass bei anderen Sendern wie Welt TV die Ehefrau des Finanzministers den Hochzeitsgast interviewt, dann kann man das schon journalistisch hinterfragen.
Ja, und ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt von einigem, was ich gesehen habe, wie die Journalistinnen vom RBB mit dem Problem umgegangen sind. Das war, fand ich, offensiv und geradezu tapfer. Und bei diesen Fragen, finde ich, sollten die Mitarbeitenden gehört werden, weil die müssen auch darüber reden können, wie sie sich eine neue Struktur vorstellen und was sie für sinnvoll halten.
Die Journalistin und Schriftstellerin Elke Schmitter ist immer noch bei mir in dieser Mittagssendung. Und wir reden über den Ukraine-Krieg bzw. die Ausläufer. Quasi haben wir, das Thema ist schon eine ganze Woche aktuell. Letzte Woche hat der ukrainische Präsident Zelensky Folgendes gesagt: sich nicht gegen das Böse einsetzen heiße den Krieg unterstützen, und fordert deswegen das, was die tschechische EU-Ratspräsidentschaft schon mal vorgeschlagen hat, nämlich ein Einreiseverbot für russische Bürger nach Europa. Einige Unionspolitiker bringen das jetzt zu Beginn dieser Woche nochmal auf den Tisch.
Angesichts des Krieges in der Ukraine gehe es darum, auch der russischen Bevölkerung klare Zeichen zu setzen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Andrea Lindholz der Bild-Zeitung. Anders als vom Bundeskanzler Olaf Scholz dargestellt, sei der Ukraine-Krieg nicht nur Putins Krieg, betont Dennis Radke, der für die CDU im Europaparlament sitzt. Es sei unerträglich, dass Russen in Europa Urlaub machen und ihr Geld verjubeln, als sei nichts geschehen, kritisiert der EU-Parlamentarier.
Ja, Ecke Schmitter, eine Einschränkung der Visafreiheit nach Europa für alle russischen BürgerInnen. Kann man das wirklich machen?
Geld verjubeln. Ja, also der Herr fährt offenbar selber nie in Urlaub.
Ja, ist schon eine schwierige Formulierung. Aber also insgesamt,
da geht's schon mal los.
Denken natürlich auch andere drüber nach.
Ja. Ja, also ich glaube, es gibt eine kollektive Verantwortung, aber eine kollektive Schuld gibt es nicht. Deutschland hat mit diesem Thema ja leider echt erhebliche Erfahrungen. Und die Symbolpolitik, wenn sie einen Sinn hat, sollte ja möglichst keinen Schaden anrichten. Wenn man sich jetzt mal die Fakten anguckt, was würde passieren, wenn Deutschland sagen würde, wir lassen jetzt niemanden mehr mit dem Visum C rein, um das geht's. Das ist sozusagen ein unspezifisches Aufenthaltsvisum. Das kann genutzt werden für Ferien, wobei mir bei meinen Urlauben in Deutschland nicht aufgefallen ist, dass die Russen besonders gerne in Deutschland ihr Geld verjubeln. Dann gibt's auch noch andere Orte, vor allen Dingen die Geld zu verjubeln haben. Das wird im Wesentlichen genutzt, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Und es wird genutzt, ich habe da nochmal mit Angelina Davidova gesprochen, eine Journalistin, die am Tag nach dem Krieg über Istanbul ausgereist ist und jetzt hier mit Unterstützung des Senats freundlicherweise, wie viele russische JournalistInnen im Moment in Berlin Aufenthalt hat, die nutzen alle dieses Visum, weil es das Einfachste ist. Die Alternativen wären brachial, nämlich Asylverfahren. Das bedeutet, was wir wissen, man darf über seinen Aufenthaltsort nicht bestimmen, man kann nicht arbeiten. Das kann genau nicht in unserem Interesse sein. Zum Beispiel, dass kritische Journalistinnen hierher kommen, Asyl beantragen und dann hier nicht arbeiten dürfen. Die zweite Alternative ist genauso kompliziert. Das heißt, es wäre ein humanitäres Verfahren angemessen, aber das hat wiederum die Bundesregierung bis jetzt noch nicht bereitgestellt. Das heißt, dieses Visum ist für alle und im Wesentlichen auch für die Opposition die einzige Möglichkeit im Moment ein- und auszureisen, das heißt auch wieder zurückzugehen und sich nicht endgültig entscheiden zu müssen. Und das zu oktroyieren, fände ich absolut inhuman und unbegründet.
Ich habe es gesagt, das wird ja auch schon eine ganze Weile diskutiert, bisher nicht wirklich ernsthaft, immer wieder hervorgebracht. Olaf Scholz ist strikt dagegen, aus besagten Gründen unter anderem. Es wäre auch rechtlich gar nicht so einfach möglich. Also das sowieso. Auf der anderen Seite, das haben Sie auch eben so als Stichwort gegeben, Olaf Scholz hat ja mal eine Weile gesagt, oder ich weiß nicht, ob er es immer noch sagt, das ist Putins Krieg. Und das kann man ja so eigentlich nicht wirklich sagen. Also viele sagen, die Gesellschaft, die russische Gesellschaft hat auch eine Verantwortung. Die Frage ist, gibt es andere Möglichkeiten, die Gesellschaft irgendwie in Haftung zu nehmen?
Ja, zumindest kann man sagen, dass Reisen im Regelfall dazu beitragen, dass zumindest Erschütterungen des Weltbildes möglich sind. Das ist nicht garantiert, aber es ist möglich. Und die Inhaftnahme, weil darum würde es ja gehen, einer ganzen Bevölkerung ohne Einzelfallprüfung zu sagen, nur weil du russischer Staatsbürger bist und weil du, keine Ahnung, Musiklehrerin in Wladiwostok bist und nicht im Gefängnis, genügt, um dich hier in der freien Welt nicht mehr willkommen zu heißen. Das fände ich absurd und da muss ich sagen, das finde ich ausgerechnet für Deutschland eine absurde Politik.
Zeigt auch wieder ein bisschen diese Diskussion, die Hilflosigkeit, ne? Was man diesem Regime noch entgegensetzen kann, überhaupt diesem Krieg.
Ja, aber die Hilflosigkeit ist ja in dem Fall, wird eben tatsächlich kompensiert durch so eine symbolische Diskussion. Wir haben ja eben darüber gesprochen. Faktisch wird es sich nicht durchsetzen lassen, weil das müsste die EU insgesamt tun. Dafür gibt es gar keine rechtliche Grundlage. Das heißt, man kann es nur erschweren. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn die ganze EU sagt, es gibt keine Visa mehr, aber dazu wird es nie kommen. Nein. Das heißt, Deutschland diskutiert hier im Grunde etwas ohne Auswirkungen. Und das ist im Grunde so eine Art Spannungsableitung.
Was man natürlich schon versuchen könnte, für einzelne Gruppen das Ganze zu erschweren, wie man diese Gruppen nun genau unterteilt, jeden Einzelfall prüfen. Ich habe letzte Woche mit einem russischen Experten gesprochen, der gesagt hat, das ist halt schwierig, aber man kann das machen.
Ja, also man könnte andere Möglichkeiten schaffen für die Prüfung. Das ist sehr aufwendig. Und andererseits würde ich sagen, jedes Visum, was Menschen ermöglicht, aus einer Diktatur jedenfalls vorübergehend rauszugehen, wieder zurückzugehen, ist besser als das Land sozusagen von außen abzuschließen. Zumal ja die Berichte, die Filme, die Artikel, die erscheinen, alle dasselbe sagen, dass Staatsfernsehen in Russland betreibt seit vielen, vielen, vielen Jahren eine wirklich gut geölte Propagandamaschine. Und die Grundthese ist, der Westen will uns ruinieren, der Westen greift uns an auf jeder möglichen Ebene, noch nicht direkt militärisch, aber indirekt, indem er die Ukraine aufrüstet. Und ich finde dieses Mittel zu sagen, wir stützen auch noch diese Haltung, indem wir sagen, ihr seid nicht willkommen und denken dann, sie wachen auf und sagen, huch, wir sind im Westen nicht willkommen, jetzt müssen wir mal darüber nachdenken, wie wir zu Putin stehen. Das ist ehrlich gesagt auch keine besonders realistische Annahme.
Und das würde Putin natürlich in seinem Propagandasprech noch in die Karten spielen.
Das kommt dazu. Also es ist ineffizient und ich finde, es ist auch humanitär falsch. Und ich finde, ausgerechnet Deutschland mit seiner Erfahrung von Diktaturen und wie man da reinschlittert, sollte sehr vorsichtig sein mit kollektiven Schuldzuwendungen.
Und jetzt noch ein Thema, das vor allem Ihnen als Schriftstellerin Elke Schmitter am Herzen liegt. Es geht um eine Veranstaltung des neu gegründeten PEN Berlin, wo Sie Mitglied sind. Gestern Abend am Berliner Ensemble. Ein Abend zu Ehren des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie, über den wir natürlich viel gesprochen haben nach dem Attentat die letzten zwei Wochen. Ja, erzählen Sie ein bisschen, was war das für ein Abend gestern?
Der Abend stand unter dem Titel Words Against Violence und
Worte gegen die Gewalt.
Worte gegen Gewalt. Und Dennis Yücel, einer unserer Sprecher, hat etwas Wichtiges gesagt, soweit ich mich erinnere, gar nicht auf der Bühne, sondern daneben, aber dass er, als er dieses Jahr in Haft war und lange Zeit auch in Einzelhaft in der Türkei, was ihm wahnsinnig geholfen hat, war nicht nur Auto, Corsi und andere Solidaritätsbekundungen, sondern Lesungen seiner Texte. Das heißt, das Ernstnehmen dessen, was ihn in diese Situation gebracht hat. Und das war, glaube ich, ein Impuls zu dieser Veranstaltung. Sagen, Salman Rushdie schreibt Bücher und diese Bücher sollen gelesen werden. Und das Wichtigste ist, dass diese Freiheit des Wortes aktiv verteidigt wird, und zwar indem man spricht, indem man liest und indem man hört. Und das ist gestern Abend passiert. Es haben 11 SchriftstellerInnen, alle Mitglied im PEN Berlin, aus Werken gelesen, sowohl Fiktion als auch Essays. Salman Rushdie ist wirklich ein brillanter Denker, der sich mit, ja, man kann sagen, auch viel Ironie damit auseinandersetzt, dass er in diese Lage geraten ist, eine Zeit lang die Weltpolitik bestimmt zu haben, anschließend im Versteck zu leben. Mir ist als ein Detail in Erinnerung geblieben, der wirkt, fand ich, extrem produktive Gedanke, dass die christliche Existenz aufgehängt ist zwischen den Themen Schuld und Unschuld oder Schuld und Erlösung, während die muslimische Welt eher mit Ehre und Schande argumentiert und dass er sagt, für mich war dieses mich verstecken oder mich auf den Boden legen, wenn Leute ums Haus schleichen, etwas, was mich tief verletzt hat. Und das heißt, es ging auch um Mentalitäten, um die Frage, wer erlebt was. Und das wird natürlich durch Literatur auf eine sehr, sehr anschauliche Weise dargebracht.
Mhm. Wobei man sagen muss, die muslimische Welt, Ehre und Schande, das ist natürlich, sind auch eher die Muslime, die eben auch den Islam in ihrer Art und Weise interpretieren. Die liberalen Muslime da fällt das Wort Ehre und Schande eigentlich eher seltener, sage ich als eine, die sich viel unter Muslimen bewegt hat. Sie haben aber auch erzählt, dass das ein ganz berührender Abend gestern war und dass sie vor allem auch die Autorin und Frauenrechtlerin Seran Atish beeindruckt hat. Die hören wir mal kurz.
Als gläubige Muslimin bin ich nicht beleidigt von den satanischen Versen. Im Gegenteil, ich bin dankbar für dieses wunderbare Werk. Ich stehe hier voller Ehre und Dankbarkeit, dass ich für ihn lesen darf. Ich bin traurig, was ihm geschehen ist. Insofern hört endlich auf, ständig beleidigt zu sein. Ich bin der Überzeugung, weder Gott noch unser Prophet sind beleidigt.
Und da, muss ich sagen, spricht sie das Gefühl an, was der Grund ist aus meiner Sicht für all die großen und kleinen Konflikte zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in der Welt, das Beleidigtsein. Da sage ich jetzt allerdings was Defätistisches, das wird nie aufhören, aus meiner Sicht, nie. Es braucht aber immer mehr Menschen, die sich äußern und es braucht Begegnungen vor allen Dingen. Von daher viel mehr solcher Veranstaltungen wie gestern und viel mehr, wir waren vorhin schon mal beim Thema Bildung am Anfang bei Lichtenhagen, viel niedrigschwelligere Begegnungsebenen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen.
Ja, und vielleicht auch immer wieder die Klarstellung, dass es im Reich der Ideen keine Beleidigungen gibt, sondern nur Diskussionen. Beleidigen kann man Menschen, aber Ideen können überhaupt niemanden beleidigen und Literatur ist frei und die Gedanken sind frei und Salman Rushdie steht dafür mit seinem Werk auf der allerhöchsten Ebene des Selbstbewusstseins und der Reflexion. Und das war gestern ein ernstes und großes Vergnügen und eine wirkliche Feier des Wortes.
Und es braucht unbedingt immer mehr Bücher. Und damit geht diese Mittagsstunde auch schon wieder zu Ende. Zu Gast war die Journalistin und Schriftstellerin Elke Schmitter. Am Anfang habe ich sie gefragt, ob sie schwimmen waren. Da muss ich sie jetzt konsequenter fragen, ob sie jetzt schwimmen gehen.
Nein, heute nicht mehr.
Was steht noch an?
Ja, ehrlich gesagt, geistige Arbeit.
Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Nein, das ist wunderbar.
Danke fürs Kommen, Frau Schmitter.
Gerne.